Ja, Herr, wir kommen vor dich und beten dich an. Du bist unvergleichlich gut, du bist mein, du bist unser Retter und dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen neu die Augen öffnest für deine Größe, für deine Weisheit, für deine Erhabenheit und Gnade, sodass wir antworten mit Lobpreis und Anbetung und so wie wir gerade gesungen haben, uns vor dir beugen und dich erheben. Amen. Ja, ich durfte vor einigen Jahren, ist schon ein paar Jahre jetzt her, bei einer Konferenz für Prediger teilnehmen. Und inhaltlich ging es um das Markus-Evangelium, wie man das Markus-Evangelium predigen kann. Und der Referent ist dazu einige Textabschnitte aus dem Markus-Evangelium mit uns durchgegangen und hat sie uns ausgelegt und erklärt. Und ehrlich gesagt, ich erinnere mich jetzt gar nicht an so viel, was alles bei dieser Konferenz gesagt wurde. Aber an eins kann ich mich noch sehr gut erinnern. Immer wieder, wenn der Referent etwas erklärt hat, zum Beispiel darüber, dass Jesus der Sohn Gottes ist oder dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dann hat er kurz innegehalten und dann sowas gesagt wie, wenn du das auch glaubst, dann hebe jetzt Jesus in deinem Herzen empor und bete ihn an. Das waren so ganz spontane, ungeplante Unterbrechungen als natürliche Reaktion auf die Erhabenheit, auf die Größe, auf die Schönheit Jesu. Und der Referent lebte dadurch, und ich weiß gar nicht, ob er das bewusst gemacht hat, aber er lebte dadurch vor, worum es letztendlich geht, wenn wir über Gottes Wort nachdenken, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir uns mit theologischen Fragen beschäftigen. Es geht um die Anbetung Gottes. Und wir sehen eine ganz ähnliche Reaktion bei Paulus im Römerbrief. Wir sind jetzt in den letzten Wochen bis zum Ende von Römer Kapitel 11 gekommen. Und das ist jetzt so eine Schnittstelle, ein Wendepunkt im Römerbrief. Er schließt jetzt hier die Kapitel 9 bis 11 ab und dann wendet er sich danach in Römer 12 einem neuen Thema zu. Aber nachdem er jetzt in den letzten drei Kapiteln Gottes Heilsplan uns näher gebracht hat, dann hält er kurz inne und betet Jesus an. Er hebt Gott in seinem Herzen empor und betet ihn an. Und ich habe gedacht, wenn die Beschäftigung mit Gottes Wort und mit theologischen Fragen, wenn sie nicht dazu führt, dass wir Gott anbeten, dann läuft etwas schief. Es sollte immer so sein, dass wenn wir uns Gottes Wort zuwenden, dass es unser Ziel ist und dass es die Absicht ist, dass wir Gott anbeten und nicht nur rein akademisch uns damit irgendwie auseinandersetzen, wie wenn man irgendwie etwas seziert und ganz wissenschaftlich daran geht. Theologie sollte immer auch zur Anbetung führen. Und Paulus hält hier mit uns inne und sagt, ey Leute, ist Gott nicht großartig? Ist er nicht herrlich? Dann lasst uns ihn anbeten. Und lasst uns einmal gemeinsam diesen Lobpreis Gottes am Ende von Römer 11 lesen, ab Vers 33. Wie unerschöpflich reich sind Gottes Weisheit und sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und alles in diesem Lobpreis läuft auf diesen allerletzten Satz zu. Was Paulus am Ende sagt, ist die Hauptaussage. Ihm, Gott, gebührt die Ehre für immer und ewig. Und warum das so ist, warum Gott würdig ist, für alle Ewigkeit angebetet zu werden, das sagt Paulus uns in drei Strophen. Und jede dieser Strophen hat so ein bisschen einen eigenen Stil. Wir starten mal mit der ersten Strophe in Vers 33. Und da sagt Paulus, Gott gebührt die Ehre, weil seine Weisheit so unerschöpflich ist. Im griechischen Text und auch in manchen deutschen Übersetzungen beginnt dieser Vers mit einem O, mit einem Ausruf des Staunens und der Bewunderung. Eine gute Übersetzung für dieses O wäre vielleicht wow. Wenn wir von etwas begeistert sind, also so richtig, dann sagen wir auch manchmal vielleicht oh wow oder wie krass oder ich weiß nicht, was du sagst, wenn du begeistert bist. Aber Paulus fängt hier mit einem wow an. Und das ist, wenn er über Gottes Weisheit nachdenkt, dann kann er nur oh wow ausrufen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Frau vor kurzem. Und diese Frau hat Gott in den letzten Wochen, Monaten mehr kennengelernt. Und dann haben wir uns über Gott unterhalten. Und immer wieder sagte sie dann in diesem Gespräch, oh wow, wie krass. Und sie war dabei nicht irgendwie ekstatisch, sondern ganz ruhig. Aber das, was sie über Gott gehört hat, ließ sie staunen darüber, wie Gott ist. Und wenn Paulus über die Weisheit Gottes nachdenkt, ist seine Reaktion, wow, krass, wie weise Gott ist. Und Paulus ist ja kein neuer Christ. Paulus ist schon ein Christ, der da schon einige Jahre Erfahrung als Christ hat. Und doch bringt diesen Veteran, diesen Fortgeschrittenen, diesen reifen Christen Gottes Weisheit wieder ganz neu ins Staunen. Und das wünsche ich mir auch für uns, für die, die schon länger im Glauben unterwegs sind, dass auch wir noch immer wieder über Gott und wie er es staunen können und ihn anbeten. Paulus bezieht sich hier auf die Weisheit Gottes, die vor allem in der Errettung durch Gottes Sohn Jesus Christus zum Ausdruck kommt. Das ist, was wir auch in dieser Lesung gehört haben im 1. Korintherbrief. Und da hatte Paulus gesagt, wir verkündigen jedoch Christus, den gekreuzigten Messias. Das ist die Weisheit Gottes. Und für die Juden, für den Großteil der Juden, ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Das kann man sich nicht vorstellen, dass Gottes Sohn am Kreuz sterben sollte wie ein Verfluchter. Das ist unerhört. Und für die anderen Völker ist das völliger Unsinn. Das ist doch töricht, dass jemand stirbt und dass das irgendwie was Gutes sein soll. Aber für die hingegen, sagt Paulus, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gott hat uns in der Rettung von Juden und Nichtjuden, worum es in den letzten Kapiteln gehen, 9 bis 11, auf seine Weisheit offenbart. Und diese Rettung von Juden und Nichtjuden, wir hatten das gesehen, die ist so auf erstaunliche Weise ineinander verwoben. Und Gott hat einen Masterplan, wie er zu seinem Ziel kommt. Und Schlatter, ein Ausleger, hat dazu geschrieben, die Heiden werden berufen, doch nicht so, dass Israel verstoßen würde. Israel bleibt Gottes heiliges Volk, doch nicht so, dass die Heiden vergessen wären. Er gibt jedem seinen besonderen Ort und ist doch gegen alle derselbe. Und diese Offenbarung seiner Weisheit versetzt Paulus ins Staunen und sie soll auch uns ins Staunen versetzen. Und gleichzeitig lässt sie uns erahnen, wenn wir an diesem Abgrund der Weisheit stehen, an dieser Tiefe, an diesem Reichtum der Weisheit Gottes, dass wenn wir da hineinschauen, wir sehen, das ist so tief. Ich kann das gar nicht ganz ergründen. Das ist viel tiefer, als ich mir vorstellen kann. Gottes Weisheit ist unerschöpflich, sagt Paulus. Seine Entscheidungen sind unergründlich. Seine Wege sind unerforschlich. Wir können niemals mit unserem Denken ganz Gottes Wesen und Gottes Weisheit erfassen. In Jesaja 55 sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Weisheit und was er in dieser Welt tut, das kann von uns nicht vollständig erfasst werden. Und doch hat er uns in diesem Heilsplan durch Jesus Christus die Grundzüge seines Handelns, seinen Plan mit dieser Welt offenbart, sodass wir seine Weisheit erkennen können. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, wir können nichts über Gott wissen. Nein, er hat sich uns ja gezeigt, sodass wir darüber staunen können und ihm die Ehre geben können, die ihm gebührt. In Strophe 2 wendet Paulus ein weiteres Stilmittel an. Er stellt nämlich rhetorische Fragen. In den Versen 34 und 35 sehen wir, Gott gebührt die Ehre, weil er ganz ohne unsere Hilfe seinen Heilsplan ausgeführt hat. Paulus fragt, hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Und bei einer rhetorischen Frage ist ja die Antwort schon klar. Die Frage hier müsste jedes Mal lauten, nein, niemand. Niemand ist je Gottes Berater gewesen und niemand hat ihm etwas gegeben, sodass Gott es uns zurückerstatten müsste. Keiner von uns ist irgendwie auf dem Level Gottes, dass wir irgendwie ihn beraten könnten und ihm gute Tipps geben könnten. Und keiner von uns und keinem von uns schuldet Gott etwas, weil wir ihm zuvor etwas gegeben hätten. Und diese Fragen sollen uns helfen, demütig zu werden, dass wir vor Gott uns beugen, wie wir vorhin gesungen haben. Das geht immer zusammen. Die Größe Gottes erkennen führt immer dazu, dass wir auch erkennen, wie klein wir eigentlich sind. Und wir sollen durch diese Fragen erkennen, hey, wir sind zu 100% von Gott abhängig und von seiner Gnade. Es gibt schlicht und ergreifend nichts, was wir irgendwie zu unserer Rettung beigetragen haben. Alles kommt von Gott, alles verdanken wir ihm, alles verdanken wir seiner großzügigen Gnade. Und es wäre lächerlich, Gottes und unsere Position zu vertauschen. Nein, wir sind von Gott abhängig und nicht umgekehrt. Und doch gibt es immer wieder unter uns Menschen, vielleicht auch in unseren Herzen, diese Neigung, uns über Gott zu erheben und unsere Rollen mit Gott zu vertauschen, so als wären wir über Gott und nicht umgekehrt. Ich habe in den letzten Tagen eine Podcast-Folge gehört über so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so über Entwicklungen, technische Entwicklungen und vor allem so Gedankenentwicklungen, wo vor allem in Amerika manche Menschen versuchen so, den Menschen zu überragen und quasi auf den Mars umzusiedeln, und die haben so ganz große Pläne für die Menschheit. Und dann hat der eine mal gesagt, ja, letztlich geht es darum, so eine Superintelligenz, künstliche Intelligenz zu erschaffen, und sie haben so diese Idee, ja, dadurch können sie quasi Gott erschaffen. Jemand wurde gefragt, gibt es Gott? Nein, noch nicht, hat er gesagt. So, und das ist so dieser Geist, dass wir irgendwann Gott erschaffen können quasi. Aber die Bibel sagt uns, es ist andersrum. Und wir sollen erkennen, dass wir vor ihm klein sind. Und diese Fragen, die Paulus hier stellt, kommen aus dem Alten Testament. Die erste kommt aus Jesaja 40. Und es ist eine interessante Situation damals, weil Gott hatte seinem Volk versprochen, sie zu retten vor den Babyloniern. Und viele haben daran gezweifelt und gedacht, das ist doch völlig unsinnig, das geht doch gar nicht. Die sind doch viel, viel mächtiger als wir. Wie soll Gott denn uns vor diesen Babyloniern retten? Und dann sehen wir in Jesaja 40, lest das Kapitel gerne mal, wie Gott sie daran erinnert, dass seine Möglichkeiten unbegrenzt sind. Und er sagt dann an einer Stelle, für ihn sind die Völker wie Tropfen am Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Er ist so viel mächtiger, so viel größer, so viel erhabener, und er kann tun, was er sich vorgenommen hat. Und wir müssen Gott nicht erklären, was er kann, was er nicht kann, wie man die Welt regiert und wie er seine Ziele erreicht. Das kann er schon ganz gut ohne uns. Und die andere Frage kommt aus dem Buch Hiob, aus Kapitel 41, Vers 3. Und wenn ihr die Geschichte von Hiob kennt, dann wisst ihr, dass Hiob sich immer wieder auch bei Gott beschwert hat. Und eine seiner Hauptbeschwerden gegenüber Gott während seiner Leidenszeit war, dass Gott ungerecht ist. Und Hiob hat Gottes Weisheit in seinem Handeln angezweifelt. Und dann gegen Ende des Buches, in den Kapiteln 38 bis 41, sehen wir Gottes Antwort auf diese Anklage von Hiob. Und das ist auch sehr interessant. Und auch er erinnert Hiob. Er weist ihm quasi seinen Platz zu, und er erinnert Hiob daran, dass er als Schöpfer sehr wohl weiß, was er tut, aber dass Hiob auch zu begrenzt ist, um alles zu verstehen, was Gott tut. Und Hiob antwortet dann in Demut und Anerkennung der Größe Gottes und sagt, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir unausführbar ist. Also diese beiden Texte aus dem Alten Testament zeigen uns, dass Menschen schon öfter an Gottes Weisheit und seiner Gerechtigkeit gezweifelt haben. Vielleicht neigen wir auch dazu in diesem Moment, dass wir daran zweifeln. Und dieser Text erinnert uns, Gott weiß sehr wohl, was er tut. In seiner Weisheit und Allmacht führt er das aus, was er sich vorgenommen hat. Auch wenn wir Gottes Handeln oft nicht vollumfänglich verstehen können, wenn es uns manchmal ein Rätsel bleibt und wir das nicht erkennen können. Und die dritte Strophe in Vers 36 zeigt uns, Gott gebührt die Ehre, weil er der Schöpfer, Erhalter und Vollender aller Dinge ist. Das Stilmittel, was hier verwendet wird, ist die Wiederholung. Dreimal wird hier etwas wiederholt. Paulus sagt, alles kommt von Gott, alles besteht durch Gott und alles hat sein Ziel in Gott. Gott ist wahrhaftig das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ohne ihn wäre gar nichts da. Er lenkt und regiert jedes Detail, er lenkt und regiert alles. Und alles existiert und geschieht zu seiner Ehre. Gott hat uns unser Leben geschenkt. Er erhält es uns auch Tag für Tag. Nicht wir selber erhalten unser Leben, sondern Gott erhält unser Leben. Und darum liegt auch das Ziel unseres Lebens nicht in uns selbst, als hätten wir unser Leben als eine Gabe von Gott bekommen, um uns selbst zu verwirklichen und uns selbst groß zu machen. Nein, es dient darum oder dazu, dass wir Gott verherrlichen, zur Verherrlichung Gottes. Dafür existiert auch diese Welt, dafür hat Gott uns geschaffen und er hat auch dafür die Gemeinde Jesu durch den Tod Jesu am Kreuz erlöst, dass seine Weisheit, dass seine Güte, dass seine Gerechtigkeit, dass seine Macht sichtbar wird zur Ehre seines herrlichen Namens. Und so kommt Paulus nach diesen drei Strophen zu dem Höhepunkt dieses Lobpreis, indem er ausruft, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und dann mit diesem Amen, es ist ja ein Ausdruck der Zustimmung und Paulus drückt mit diesem Amen aus, dass es sein tiefer Wunsch ist, sein Verlangen ist, seine Sehnsucht ist, dass es so geschehen möge, dass Gott in allem die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Und wenn auch wir Amen sagen wollen zu diesem Lobpreis, dann können wir das einmal verbal tun, wir können das mit unseren Worten tun, aber wir können das auch auf ganz praktische Weise tun. Wir können unsere Antwort, unser Amen durch unser Leben geben. Erstens, indem wir für Gottes Ehre als unser höchstes Lebensziel leben. Anbetung ist ja mehr als das, was wir hier am Sonntag machen mit unseren Lippen. Anbetung ist ein Lebensstil, eine Lebenshaltung, ein ganzes Leben, das darauf ausgerichtet ist, Gott zu verherrlichen. Anbetung ist dabei immer unsere Antwort auf etwas, was Gott für uns getan hat oder was er uns mitgeteilt hat. Anbetung entsteht nicht irgendwie im Vakuum, im luftleeren Raum, sondern es ist immer die Antwort auf das, was Gott vorher getan hat. Anbetung fließt letztlich aus dieser Erkenntnis, dass Gott selber Mensch wurde, dass er den Thron des Himmels verlassen hat, dass er die Anbetung der Engel eingetauscht hat gegen die Verachtung von Menschen, dass er nicht gekommen ist, um sich selber bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für viele als Lösegeld, dass die Größe seiner Liebe zu uns dadurch bewiesen hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Denn niemand hat größere Liebe als die, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und dass sich in all dem die überwältigende Weisheit Gottes zeigt, dessen Wesen und Wirken unser Denken und Verstehen übersteigt, der so viel größer ist, als wir es erfassen können. Daraus fließt Anbetung und sie zeigt sich in einem Leben voller Hingabe an Gott. Möge der Heilige Geist uns mehr zu wahren Anbetern Gottes machen, sodass wir tatsächlich für Gottes Ehre leben. Und übrigens ab Kapitel 12 im Römerbrief, also ab dem nächsten Vers, wird Paulus uns zeigen, wie das praktisch aussieht, wie das Tag für Tag aussieht im Lebensalltag, wie wir zur Ehre Gottes leben können. Und das wollen wir uns nach den Sommermonaten oder im September dann anschauen, wie wir ganz praktisch unser Leben als ein Gottesdienst für Gott leben können. Das Zweite, wie wir Amen sagen können, ist durch Demut. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Paulus erinnert uns daran, dass unser Verstehen schlicht und ergreifend begrenzt ist, dass wir nicht über alles die Übersicht haben und dass wir nicht alles verstehen. Und ja, Gott hat uns sein Wort gegeben, um ihn zu erkennen. Und die Grundzüge dieser Offenbarung sind auch sehr klar und unumstritten. Sie sind auch sehr einfach eigentlich zu verstehen. Aber dann gibt es viele Detailfragen, die nicht immer so klar sind, wie wir vielleicht manchmal gerne hätten. Und ich habe das letzte Woche auch von einem Vers gesagt, dass es dazu mehrere Auslegungen gibt. Und die Bibel ist in den Grundzügen sehr klar, aber dann gibt es auch Details, wo wir zurückhaltender sein müssen. Das heißt nicht, dass wir keine klaren Überzeugungen haben dürfen zu solchen Versen auch und zu solchen theologischen Fragen. Aber wir sollten sie immer in Demut und in Liebe vertreten. Immer in dem Bewusstsein, dass mein Gegenüber vielleicht auch Recht haben könnte und dass mein aktueller Wissensstand nicht das Maß aller Dinge ist. Ich musste immer wieder schmunzeln über ein Zitat von dem Theologen Don Carson. Er hat mal gesagt, als ich meinen Bachelor gemacht habe, dachte ich, ich weiß alles. Als ich meinen Master gemacht habe, dachte ich, ich weiß gar nichts. Und als ich meinen Doktor gemacht habe, dachte ich, dass niemand etwas weiß. Das heißt, je weiter wir in unserer theologischen Denken in, oder er in seiner theologischen Laufbahn gekommen ist, desto mehr verstand er, wie wenig er eigentlich weiß, wie wenig er eigentlich verstanden hatte. Und dass es auch anderen so geht, dass das, was wir von Gott verstehen können in den Detailfragen, ja, dass es begrenzt ist und dass es immer noch mehr zu verstehen gibt und wir immer noch tiefer einsteigen können in seine Weisheit und in sein Wesen. Und hier ist ein vielleicht trauriges Beispiel, wie es bei uns nicht sein sollte. Ich habe neulich von einem Fall gehört, wo sich eine Frau geweigert hat, am Abendmahl teilzunehmen, weil die Form des Abendmahls nicht so war, wie sie es für richtig hielt. Also die Form, wie man das austeilt. Und können wir nicht anerkennen, dass es möglicherweise mehrere vertretbare Formen gibt, wie man das Abendmahl feiern kann? Wir machen das nachher so, dass man hier nach vorne kommt. Manche reichen das durch die Reihen durch und es ist okay. Wir haben für unsere Überlegungen Gründe, die anderen haben für ihre Überlegungen Gründe. Aber es gibt mehrere vertretbare Formen und lasst uns doch dann in Demut darunter stellen, wenn mal etwas anders läuft, als wir es vielleicht selber machen würde, als es nach unserer Überzeugung ist. Und ich habe auch beobachtet beim Singen von Liedern in der Gemeinde, dass manchmal wird so bei bestimmten Liedern, so kommt es zum selektiven Singen, man singt dann das eine Lied mit, das andere Lied vielleicht nicht. Und ja, manchmal kann das daran liegen, dass Lieder auch musikalisch anspruchsvoll sind und dann müssen wir sie entweder mehr üben oder vielleicht nicht mehr singen, wie auch immer. Aber manchmal ist es mir so vorgekommen, als ob manche Lieder boykottiert werden, weil sie nicht zu dem passen, was man vielleicht selber jetzt für ein schönes oder richtiges oder angemessenes Lied hält. Und vielleicht ist es so, dass du sagst, okay, ich kann ein Lied aus theologischen Gründen nicht mitsingen, dann sprich gerne mit einem von uns Ältesten, dann können wir das bestimmt klären. Aber ist es nicht darüber hinaus auch ein Ausdruck von Demut, auch die Lieder in der Gemeinde mitzusingen, von denen man vielleicht sagt, ja, das ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingslied und es entspricht vielleicht jetzt nicht meinem Lieblingsmusikstil oder meinem Lieblingsgeschmack, aber auch diese Lieder werden zur Erbauung der Gemeinde gesungen und zur Ehre Gottes gesungen. Dass unsere Erkenntnis von Gott und seinem Wort begrenzt ist, sollte uns vor Gott, aber auch voreinander demütig machen. Und das Dritte, wie wir praktisch auf diesen Lobpreis antworten können, ist, dass wir Gott in all unseren Lebensumständen vertrauen, dass wir ihn in allen Umständen vertrauen. Der Missionar Jim Elliot, der auch dann in seinem Missionseinsatz gestorben ist als Märtyrer, der hat einmal über Römer 11, Vers 36 etwas in sein Tagebuch geschrieben. Und er hat geschrieben, heute habe ich die Bedeutung des Satzes, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge in Bezug auf Umstände verstanden. Jeder Faktor in meiner Umgebung stammt von ihm. Die Einwirkung dieser Faktoren auf meine Persönlichkeit geschieht durch sein Wirken. Die Auswirkung oder die Wirkung dieser Umstände auf mich und wie ich damit umgehen soll, sollen zu seiner Ehre sein. Ich bin daher nicht dazu berufen, ein Sklave der Umstände zu sein, denn die Umstände sind Gottes Diener in meinem Leben. Römer 11, 36 erinnert uns an Gottes vollkommene Souveränität. Nichts in unserem Leben passiert aus Zufall. Was auch immer unsere Lebensumstände sind, was auch immer passiert, Gott bringt sie in unser Leben, damit wir ihm dadurch Ehre erweisen und Jesus Christus ähnlicher werden. Und ich finde das so schön, wie er das gesagt hat. Wir sind nicht Sklaven unserer Umstände, sondern Diener des Dreieinen Gottes. Weil Gott souverän und weise ist, können wir ihm in jeder Lebenslage vertrauen. Vers 36 noch einmal. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Lasst uns jetzt eine kurze Zeit der Stille haben und noch mal kurz über das, was wir gehört haben, nachdenken und uns fragen, wie wollen wir auf diese Offenbarung der Weisheit Gottes antworten? Und nach einer kurzen Zeit der Stille bete ich dann mit uns.